Ja, dann vielen Dank für den luziden Vortrag. Erstmal eine Durchsage. Wir sind ja ein bisschen so ein Zeitproblem, leichten. Für Referentinnen und Referenten steht Essen im Tagungsbüro bereit ab 19.30 Uhr. Das nur nochmal, um hier keine Panik aufkommen zu lassen. Ja, ich würde dann einfach vorschlagen, direkt in die Diskussion oder in Fragen überzugehen. Die Rednerinnenliste ist eröffnet. Ja, bitte.
Erstmal vielen Dank für deinen sehr hellsichtigen Vortrag. Ist auch das erste Mal im Grunde, dass ich so Gedanken aus der kritischen Theorie mit einem, ja, wenn man so will, vor so einer gewisser Weise sprechakttheoretischen Hintergrund gehört habe. Das fand ich erstmal sehr gut. Meine Frage, ich werde versuchen, sie irgendwie auf den Punkt zu bringen, zielt darauf, dass ich einerseits das Gefühl hatte, dass der Begriff von Sprache, mit dem du operiert hast oder den du verwendet hast, um Benjamin und Adorno zu lesen, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen reduziert ist. Also Sprache ist irgendwie nur Sprache da drin und zu wenig sozusagen eingespannt in, wenn man so will, das materielle Leben. Und Sebastians Einführung zu deinem Vortrag war ja auch, dass es um das Verhältnis von Sprache und Arbeit geht. Vielleicht könntest du deswegen dazu noch nicht, also das hatte ich so verstanden, tut mir leid. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Bitte?
Thema der Dissertation.
Aber vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen, also zu diesem, also gerade vor dem Hintergrund deines Vortrags im Verhältnis von Sprache und Arbeit. Und dann noch was zum Vollzug und zur Frage gelingender Sprach- oder Sprechaktvollzüge. Ich meine, bei Adorno gibt es ja diesen einigermaßen schillernden und für manche Leute sagen umwobenden Begriff der Konstellation. Der ja gerade, glaube ich, auf sowas abzielt, wie auf eine Form von Sprechen oder Theorie, die sozusagen gerade nicht versucht, einen Schlussstein zu finden, wo man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich es aber genau auf den Punkt gebracht, sondern wo sozusagen der Vollzug selbst, also die Erfahrung der Sache, im, wenn man so will, offenen Konstellieren der Begriffe in irgendeiner Weise sich einstellen soll. Mhm. Und da hätte mich interessiert, in welchem Verhältnis, also ob du dazu sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was du über Sprechvollzüge und so weiter gesagt hast, auch noch mal was sagen könntest. Mhm.
Ja, würde ich machen. Ja, ja. Mhm. Ist wahrscheinlich besser oder ist zu umfangreich sonst.
Der erste Teil deiner Frage, der Begriff Sprache, also die Art und Weise, wie ich hier von Sprache rede. Ne? Die Unterscheidung, die mir wichtig zu sein scheint, aber die natürlich auch wieder nur sozusagen richtungsrichtig ist, wäre die Unterscheidung zwischen Sprache und Sprechen. Deswegen habe ich so vehement vom Sprechen gesprochen, weil es dabei genau um die Tätigkeit des Sprechens geht. Und das Sprechen etwas anderes meint und zumindest nicht aufgeht, in zum Beispiel der Beschreibung der Realisierung eines Sprachhandlungsschemas. Das wäre sozusagen schon eine, vorsichtig gesagt, zu bestimmten Zwecken sinnvolle terminologische Überformung. Zu Sprache und Arbeit, ja, das war irgendwie, ich glaube, Sebastian hat das vorgestellt, weil ich in meiner Dissertation, wie man so sagt, sprachkritisch an den Begriff der Arbeit herangegangen bin, also sozusagen mit Wittgenstein angepackt, den Hegel und den Marx gelesen habe. Vermutlich würde es guten Sinn machen, das, was man so titelwortartig als das gesellschaftliche Sprechen, also sozusagen die gemeinsame Praxis des Sprechens bezeichnet, das zu verstehen nach dem Bild der gesellschaftlichen Arbeit. Die gesellschaftliche Arbeit ist nicht im ökonomischen Sinne, sondern in genau dem Formbestimmungssinne, wie er bei Marx entwickelt wird. Wie man das sozusagen erläutert, also sagen, wie man diesen metaphorischen Übertrag in beide Richtungen sinnvoll macht, man kann umgekehrt natürlich auch vom Sprechen als Arbeiten reden, da wäre ich vorsichtig, beziehungsweise man müsste sehr genau schauen, dass es dabei nicht zu Verschleifungen kommt. Dass mit Sprache sozusagen nur Sprache gemeint ist, verstehe ich das richtig, dass sozusagen man ja immer davon redet, keine Ahnung, ne, die Sprache der Kunst oder solche Sachen, zielte das darauf ab?
Darauf ab, dass Sprache sozusagen etwas ist, was von Elementen einzeln
Ja. Ja, das glaube ich würde stimmen für eine empirische Beschreibung, also zum Beispiel für die empirische Beschreibung der Sprachpsychologie oder auch der Sprachsoziologie, und da wäre es unverzichtbar. Ich würde vermuten, dass sozusagen für die philosophische, für die Begriffsarbeit, der bloße Hinweis, den du gegeben hast, dass es eben bei dem Sprechen nicht um irgendwie das Realisieren eines Sprachhandlungsschemas geht, sondern um das reale Miteinandersprechen. Das führt dann gleich sozusagen zum nächsten Teil deiner Frage, dass zu diesem realen Miteinander sprechen ganz wesentlich ein Motiv, ein Aspekt des Widerfahrens gehört. Das wäre, glaube ich, begrifflich damit schon hinreichend bestimmt. Also ich würde vermuten, philosophisch kann man dazu nicht noch mehr sagen, wenn man nicht vor der unguten Situation stehen möchte, dass man sozusagen philosophisch in einzelwissenschaftliche Forschungsprogramme sozusagen vorschreibend eingreift. Der zweite Teil deiner Frage, die Rede von der Konstellation. Ich würde vermuten, dass die Rede von der Konstellation bei Benjamin und dann bei Adorno in einem ganz analogen Sinne genau dazu dient, dem eigentümlichen Moment irgendwie Ausdruck zu verleihen, dass auf der einen Seite es wahr ist, dass Sprechen ein Handeln ist und das Sprechen als Handeln natürlich, so wie wir es gestern in dem Vortrag gehört haben, als Handeln natürlich sich so beschreiben lässt, dass da ein Zweck vorgesetzt wird und die Realisierung des Zweckes dann bemessen wird an diesem vorgesetzten Zweck. Dass aber zum Gespräch, also zum wirklichen Miteinander sprechen, zum sozusagen sich verstehen, ganz wesentlich gehört, nicht nur, dass das bezweckt wird, sondern dass ich auch tatsächlich verstanden werde. Und dieses, dass ich verstanden werde, ist sozusagen ein Moment des Sprechens, was der Form nach natürlich auf die Bestimmung des Sprechhandelns zurückwirkt, nämlich nur genau dann, wenn ich von dir verstanden werde, werde ich sozusagen sinnvoll gesprochen haben. Auf der anderen Seite ist aber sinnvoll, dass ich nicht darauf verzichten kann, sozusagen zu bezwecken, zu dir sinnvoll zu sprechen. Genau das scheint mir sozusagen auch wieder problemartig in diesem Bild der Konstellation ausgedrückt zu sein, in dem genau das vermittelt unmittelbare Widerfahrensmoment ausgedrückt wird, dass verschiedene Elemente zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden und dann, wie man so sagt, stößt einem etwas zu, es fällt einem etwas ein, es geht einem etwas auf. Nur würde ich eben darauf beharren, dass es sozusagen dabei um eine Problembeschreibung geht, denn wenn das keine Problembeschreibung ist, sondern sozusagen die Behauptung, es würde da tatsächlich faktisch so etwas passieren oder ganz und gar man das irgendwie zum Anlass nimmt, so etwas wie zum Beispiel eine literaturwissenschaftliche Methode zu begründen, dann fürchte ich, wird es unvernünftig, weil ich dann nicht weiß, woher die Kriterien sozusagen für eine gelungene, mir ein Widerfahrenes verschaffende Konstellation kommen sollten.
Okay, dann bitte, Herr Menkert.
Sie hatten sich gemeldet. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, ich habe an einer Stelle noch Erläuterungsbedarf, und zwar am Ende Ihrer Überlegung zu Benjamin, und das schien mir irgendwie wichtig zu sein, um die Adorno-Rekonstruktion dann zu verstehen. Sie haben dort an einer Stelle gesagt, oder am Schluss der Benjamin-Überlegung gesagt, dass man die Mitteilung von etwas so verstehen kann, dass sie zugleich die Mitteilung der Mitteilbarkeit dessen, das dort mitgeteilt wird, enthält. Das heißt, die Mitteilung von etwas ist immer die Mitteilung der Mitteilbarkeit dieses Etwas. Und diese Aussage kann man selber so verstehen, so habe ich sie verstanden, dass sie in gewisser Weise eine bestimmte Art von Reflexionswissen, man könnte auch sagen spekulatives Wissen, über Mitteilungen, also über Sprache zum Ausdruck bringt. Ja. Warum ist diese Überlegung nicht einem bestimmten Skeptizismus ausgeliefert? Man könnte sie ja so verstehen, aber deshalb, es muss ein Missverständnis sein, deshalb frage ich an der Stelle, wenn man sie so verstehen würde, dass man sagt, naja, wenn es die Praxis der Mitteilung gibt, wenn es, man könnte sagen, die erfolgreiche, gelingende Praxis der Mitteilung von etwas gibt, dann setzt diese Praxis die Mitteilbarkeit dieses Etwas voraus. Ja. Wenn aber nicht, was ist aber, wenn es keine gelingende Praxis gibt? Das heißt, in gewisser Weise ist man genau an der Stelle, ich meine, Sie sehen das, man ist genau an der Stelle des Problems, an der Kant den Schritt von der ersten zur dritten Kritik macht, an der es nämlich notwendig zu sein scheint, die Erkennbarkeit der Welt nicht einfach nur als gewissermaßen transzendentale Voraussetzung von Erkenntnis zu sehen, sondern die Erkennbarkeit der Welt in einem Erfahrungszugang sich zu erschließen, in der die Erkennbarkeit gewissermaßen wenn auch hypothetisch, aber doch direkt gegeben ist. Ja. Also entsteht nicht genau bei Benjamin genau dieses skeptische Problem, ja? Ja. Sodass man sich fragen müsste, ob nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob man das bei Benjamin behaupten könnte, aber bei Adorno zumindest, die Idee einer selbstreflexiven Praxis der Sprache entsteht, ja, die sich mit der Möglichkeit der Unmittelbarkeit oder der Möglichkeit der Undarstellbarkeit dessen, worauf sie sich bezieht, in sich selbst konfrontiert.
Ja.
Also die erste Frage ist einfach, ist es, habe ich Sie richtig verstanden, der Rekonstruktion, und gibt es dann dieses skeptische Problem? Würden Sie sagen, das entsteht hier? Oder wenn nicht, wie muss man dann den Zusammenhang von Mitteilung und Mitteilbarkeit anders verstehen, damit es dieses skeptische Problem vermeidet?
Ja. Das ist nett, dass Sie sagen, dass Sie glauben, mich missverstanden zu haben. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Also erstens taucht bei Benjamin diese Frage nach dem Skeptizismus in dieser Form nicht auf, weil er sozusagen die Mitteilbarkeit der Sache, und zwar formal oder kategorial könnte man sagen, die Mitteilbarkeit der Sache überhaupt, rekonstruiert aus dem Umstand, dass immer schon gelingend über sie gesprochen wird. Worauf Benjamin hinweist, das ist genau diese sonderbare Übersetzungsmetapher, die dann wichtig wird, wenn es darum geht, dass die Sprache der Dinge in die Sprache der Menschen übersetzt wird, worauf Benjamin hinweist ist, dass einerseits gelten muss, dass die Sache kategorial nichts ist als das, als was sie angesprochen werden kann, und dass auf der anderen Seite das, was da angesprochen wird, in seinem Angesprochenwerden logisch aber nicht aufgeht. Man könnte sagen, was ist denn dann sozusagen mit dem nicht mitteilbaren Rest? Man könnte daran einen Skeptizismus festmachen. Da vollzieht Benjamin der Sache nach eine wirklich wittgensteinische Wendung, indem er darauf hinweist, es gibt diese Formulierung am Anfang des Sprachaufsatzes, eine Idee, die nicht mitteilbar wäre, wäre aber noch nicht mal im Umkreis der höchsten Ideen, deren Zentrum Gott steht, überhaupt denkbar. Also noch nicht einmal die Theologie, beansprucht Benjamin, könnte in dieser begrifflichen Modellierung sozusagen daran die Idee knüpfen, es gäbe da sozusagen einen nicht vorstellbaren Restbestand, der nicht ausdrückbar ist. Es geht ihm darum, dass sozusagen der Skeptizismus, und zwar als erkenntnistheoretischer Skeptizismus, überhaupt keinen Ort hat, sinnvoll zu werden, weil der Umstand, dass immer schon gesprochen wird, sozusagen die im Vollzug realisierende Ausarbeitung, Quatsch, die im Vollzug realisierte Möglichkeit der Vermittlung von sozusagen Sprache und Welt ist.
Ja. Setzt die Skepsis nicht an der anderen Seite an? Das war also meine Frage. Was für eine Art von Wissen ist es, dass es gelingende Mitteilung gibt? Das ist doch die skeptische Frage, scheint mir. Die Voraussetzung der Existenz, der Tatsache gelingender Mitteilung, welchen Status hat diese Voraussetzung? Die Existenz gelingender Mitteilung kann keine Tatsache sein, die wir kriteriell feststellen.
Nein, das wäre genau eine, sozusagen, eine Tatsache, von der, denke ich, Benjamin sagen würde, dass sie praktisch je vorgegeben ist. Also er bezieht sich darauf, dass er die Form des Sprechens am wirklichen Sprechen rekonstruiert. Und dann gilt für das empirische Sprechen natürlich, dass es sozusagen mehr oder weniger gut gelingen kann. Und Benjamins Argument scheint mir dasjenige zu sein, dass er sagt, daran, dass es mehr oder weniger gut gelingen kann, dürfen wir aber jetzt nicht glauben, festmachen zu dürfen, dass es also sein könnte, dass es nie gelingt, sondern der Umstand, dass wir ganz pragmatisch sozusagen im Gespräch einander korrigieren können, dass wir gemeinsam an dem, was wir meinen können, arbeiten. Genau das ist für ihn der Ausweis dafür, dass der Form nach das gelingende Sprechen sozusagen Maß seiner selbst und seines Gegenteils ist. Das ist sozusagen der Punkt, dass er sagt, von einem misslingenden Sprechen oder von einem weniger angemessenen Sprechen könnten wir überhaupt nicht sinnvoll sprechen, wenn mit weniger gelingendem Sprechen oder misslungenem Sprechen einfach nur das konträre Gegenteil zu gelingendem Sprechen gemeint wäre, wenn man so eine disjunkte Konzeption hätte. Ich mache mich damit natürlich ein bisschen schuldig, weil es sein kann, dass ich bestimmte Überlegungen sozusagen aus der McDowell-Thompson-Aristoteles-Deutung da wiederentdecke. Aber es scheint mir bemerkenswert, dass genau diese Probleme von Benjamin thematisiert werden und dass er natürlich hilflos, weil mit den Begriffsmitteln, die ihm idiosynkratisch zur Verfügung stehen, versucht sozusagen dieses Wechselverhältnis, einerseits das Verhältnis der Sprecher zueinander und die Frage, wann verstehen sie sich, und das Verhältnis zur referierten Sache, dieses Verhältnis sozusagen in immer wieder neuen Anläufen so zu modellieren, dass er sozusagen die Perspektive aus diesen unterschiedlichen Extrempolen einnimmt und wechselseitig Einschränkungen für die Geltung der Beschreibung aus den Perspektiven vornimmt. Zu Adorno. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, und es gibt natürlich bei Adorno genau diese Formulierung, wo er die Möglichkeit eines radikalen Scheiterns des Sprechens tatsächlich sozusagen ausmalt. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, womöglich ist es wirklich zu billig, aber ich würde vermuten, dass nur der Umstand, dass er sich nichtsdestotrotz darum bemüht, eine Beschreibung genau der Möglichkeit des Scheiterns zu geben, muss Ausweis dafür sein, dass er nicht sinnvoll davon überzeugt sein kann, dass es da irgendwie einen radikalen Skeptizismus im Hintergrund gäbe, der dazu führen könnte, dass Sprechen oder das Denken fundamental misslingt. Aber das ist sozusagen ein systematisches Urteil, bei dem ich sehr darauf abziele, dass es mir daran liegt, nicht in letzter Instanz das Adornoische Projekt sozusagen zu zerschießen, weil ich vermuten würde, dass wenn es genau eine solche sozusagen negative Theologie darin gäbe, das Projekt zumindest in systematischer Hinsicht sehr unspannend würde. Überzeugt Sie das?
Also es gäbe jetzt noch drei Fragen, bei denen ich vorschlagen würde, die einfach noch zu hören und in die Beantwortung zu gehen. Und ja, also dann war zuerst, glaube ich, Fennings, genau, bitte.
Also ich habe eine Frage, die ist mir ein bisschen peinlich, weil sie so banal ist, aber sie schließt komischerweise an, deswegen stelle ich sie jetzt mal. Also du hast ja gesagt, dass aus diesen ganzen Überlegungen über die Sprache für Adorno moralisch folgt, dass man keine Theorie des guten Lebens explizieren darf, weil es den Vollzugscharakter des guten Lebens irgendwie festschrauben würde in eine sprachliche Fixierung, und das wäre dann sozusagen der Vollzugscharakter. Wenn das so wäre, also das würde mir nicht so ganz einleuchten, das hat mir auch noch nie eingeleuchtet, auch dieses ganze Bilderverbot, was da ja durchscheint. Ja. Also warum kann man nicht sagen, zum Vollzug eines guten Lebens gehört es dazu, dass man sich Vorstellungen vom guten Leben macht, also sowohl individuell, indem man sagt, ich möchte mit dir alt werden, ja? Das ist meine Vorstellung vom guten Leben. Und zum Vollzug dessen gehört es, dass ich dir das sage. Klar, das ist ja sozusagen der Sinn auch der Sprechakttheorie. Ja. Oder in der Politik, dass ich sage, wir als politisches Subjekt möchten in einer Gesellschaft leben, in der zum Beispiel niemand ungerecht behandelt wird und alle genug Zeit für sich selbst haben. Ganz banal. Ja. Das ist natürlich eine Vorstellung vom guten Leben. Und es ist aber zugleich auch der Vollzug des guten Lebens. Ja. Und deswegen verstehe ich diese Entgegensetzung, aber ich habe es wahrscheinlich völlig missverstanden.
Nein, wahrscheinlich habe ich es einfach nicht deutlich genug gesagt. Mir scheint es so, dass Adorno darauf beharrt, dass er genau diese Formulierung, die ich da vorgelesen habe, darauf beharrt, dass man nicht in die Situation verfallen dürfe, dass sozusagen die Philosophie ein gutes Leben ausmale, dass sozusagen mit einem absoluten Geltungsanspruch materiale Kriterien guten Lebens vorgestellt werden. Zum Beispiel in den Vorlesungen zur Moralphilosophie macht er aber genau das, was du gerade vorgeschlagen hast, nämlich er weist darauf hin, natürlich gehört zum Vollzug des guten Lebens dazu, dass wir uns darüber verständigen, und zwar miteinander verständigen, was Kriterien unseres guten Lebens sein können. Es zeigt sich aber dann, dass die Kriterien, die zu einer, wie man so sagt, zu einer bestimmten Zeit möglich sind, die also sinnvoll sind, die überzeugen können, natürlich gesellschaftlich relativ sind. Das heißt, sie sind eindeutig politisch bestimmt. Philosophisch, und philosophisch heißt bei Adorno, denke ich, in dieser Hinsicht ja nichts anderes als sozusagen auf der Ebene der begrifflichen Klärung angesetzt. Auf der Ebene der begrifflichen Klärung angesetzt, wäre genau mit der Bestimmung, die du gerade gegeben hast, nämlich zum Vollzug des guten Lebens gehört hinzu, dass einerseits das gute Leben artikuliert wird, Vorstellung des guten Lebens artikuliert wird, und zweitens, dass über die Angemessenheit dieser Vorstellung relativ zu der Situation, in der wir praktisch leben, Auskunft gegeben werden kann. Das gehört zum Begriff des guten Lebens hinzu. Aber damit ist sozusagen präzisieren, aber sozusagen ganz typologisch wäre damit die begriffliche Klärung dessen, was es heißt, ein gutes Leben zu führen, abgeschlossen. Wovor Adorno sich schützen möchte, ist sozusagen die Vorstellung der Philosophenkönige, die auftreten mit dem Anspruch, sie könnten irgendwie, wie man so sagt, normativ gehaltvoll mit philosophischem, das heißt allgemeinem oder gar universellem Geltungsanspruch, materiale Vorstellungen vom guten Leben vertreten. Und da scheint mir die Wendung, auf die Adorno immer wieder hinweist, mit der zum Beispiel auch seine politischen oder seine sozialen Eingriffe fast fast immer einleitet, da scheint mir die Wendung von Adorno diejenige zu sein, dass er sagt, da ist der Philosoph nicht zuständig, sondern das ist eine politische Frage. Eine politische Frage heißt, darüber müssen wir uns verständigen, und zwar im Handgemenge unserer Praxis. Dass wir uns darüber verständigen müssen, das ist eine philosophische Einsicht. Aber was Kriterien für ein gelungenes, für eine gelungene Einigung sind, das ist nicht mehr Teil der Philosophie.
Gut, dann wäre jetzt erstmal Herr Kaulen auf der Liste.
Ja, also was mir hier vorhin gut gefallen hat, war, dass Sie sich sehr darum bemüht haben, den benjaminischen und dann auch den adornischen Argumentationsfiguren und Metaphern und Bildern, also mit theologischen Narrativen, nicht einfach auf den Leim zu gehen, sondern eigentlich immer wieder kritisch, nüchtern, begrifflich nachzufragen und eine distanzierte analytische Einstellung dazu zu gewinnen. Und wenn man die Benjamin-Forschung kennt, weiß man, wie schwer das ist. Ja? Und wie sehr sie darunter leidet, dass das selten geschieht. Also das ist der Vorspann meiner Frage. Ich habe zwei kurze Fragen. Was machen wir in diesem Kontext, wenn man diesen Ansatz hat, den ich sehr begrüße, was machen wir in diesem Kontext mit einer Formel wie der bürgerliche Begriff von Sprache? Wenn ich das richtig verstanden habe, sehen Sie sich mehr oder weniger vorbehaltlos zu eigen gemacht. Ist das nicht auch so eine Denkfigur von Benjamin, ja, die sehr abstrakt ist, etwas Gewalttätiges hat? Ja. Ja, kann man das als Metapher lesen oder hat das einen Sinn so zu sprechen? Was ist das überhaupt für eine Sprechweise, für ein Sprachspiel, was da eingeführt wird? Also, müsste man das nicht auch kritisch dekonstruieren, Ihren Ansatz weiterdenken. Und das Zweite, wo ich nochmal nachfragen würde, ist, dass ich habe es wirklich nicht ganz verstanden, glaube ich, es gerade an mir liegt, das Verhältnis von Sprache oder Sprechen und Schrift. Bei Benjamin nimmt ja nur die Theorie der Schrift, der Schriftlichkeit, im Trauerspielbuch und an anderer Stelle, auch in der späten Sprache, auch dann ist das ja einen großen Raum, eine der Auseinandersetzung mit Anja Mendelssohn später und so weiter, Ende der 20er Jahre. Kann man denn Schrift tatsächlich auf Sprechen, ist das bei Benjamin ein sekundäres Phänomen gegenüber dem Sprechen? So habe ich Sie verstanden.
Ja.
Ja, und da hätte ich bestimmte Fragen. Also ich glaube, dass es jedenfalls Passagen bei Benjamin gibt, mit denen man diese These schlecht zusammenbringt.
Ja.
Das waren im Prinzip die Fragen.
Ja. Der bürgerliche Begriff von Sprache oder die bürgerliche Sprachauffassung, Sie haben natürlich völlig recht, dass das bei Benjamin auftaucht als Kampfbegriff. Und ich habe ja sozusagen versucht, das zu erläutern, zum Beispiel mit Blick auf diese 35er Sammelrezension über die Sprachtheorie oder neueren Probleme der Sprachsoziologie, wo Benjamin sozusagen in so einem marxistischen Diskurs steht, der scheint mir sozusagen im frühen Aufsatz da schon anzuklingen, indem er sozusagen zwei ganz typologisch herausgegriffene Momente bürgerlicher Theoriebildung denunzieren möchte oder problematisieren möchte, nämlich erstens den methodischen Individualismus, die Robinsonaden, und auf der anderen Seite die Konstitutionstheorie, nämlich die Vorstellung, es würde da etwas, wovon man da begrifflich Auskunft geben muss, irgendwie in einem realen Sinne hergestellt, im Sinne von konstituiert oder produziert. Das scheinen mir die beiden Punkte zu sein, die Benjamin verknüpft mit dieser Charakterisierung des Bürgerlichen. Wenn man das dekonstruieren würde, dann könnte man das, glaube ich, auf zwei Weisen tun, nämlich einmal so, dass man sich sozusagen den Verwendungskontext bei Benjamin sozusagen biografisch oder doxografisch anschaut. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass es sozusagen ein Zornmoment ist, das aus ganz anderen Bereichen in diesen Text hineingekommen ist, zum Beispiel aus der Auseinandersetzung mit der Jugendbewegung, aus dem Programm der kommenden Philosophie. Man könnte sich aber auch so damit beschäftigen, dekonstruktiv, dass man sich fragt, könnte es nicht sein, dass Benjamin damit sozusagen ganz zutreffend eine Form von, das ist dann wirklich nur typologisch gemeint, kein Kampfbegriff mehr, sondern nur beschreibend, von bürgerlicher Theoriebildung versteht, so wie zum Beispiel Marx an der bürgerlichen Theoriebildung der politischen Ökonomie genau diese beiden Momente, diese beiden Aspekte kritisiert, indem er darauf hinweist, nicht sie sind einfach falsch, sondern darauf hinweist, sie sind in sich nicht konsistent, führen sozusagen zu Widersprüchen oder sie setzen genau das, was sie zeigen wollen, schon voraus. Das wären sozusagen die beiden Möglichkeiten, glaube ich. Das Zweite mit Sprache und Schrift, ich glaube, dann war ich wirklich missverständlich, wenn ich gesagt habe, dass Schrift ein sekundäres Phänomen ist. Im Gegenteil, ich finde, man kann ganz gute Ansätze für so eine...
Schrift ist Allegorie des Sprechens.
Genau, wenn Schrift eine Allegorie des Sprechens ist, dann ist das sozusagen keine materiale, sondern eine begriffliche Aussage. Also Schrift ist die Allegorie dessen, was man mit Sprechen meinen kann. Und da, glaube ich, besteht tatsächlich eine systematische Wahlverwandtschaft zwischen den Überlegungen von Benjamin und denen von Derrida. Natürlich ist es sozusagen faktisch so, dass wir erst sprechen können müssen und sprechen müssen, damit wir dann, was wir sprechen, aufschreiben können. Das ist sozusagen der pragmatische Zugang. Metareflexiv wird aber dann der Einwand gemacht, dass das, was wir da machen, wenn wir sprechen, sich erst sozusagen vergegenständlichen lässt, sich erst reflektieren lässt, wenn es eine Form hat, in der wir es anschauen können. Da gibt es diese Formulierung von Benjamin in der Berliner Kindheit über das Sprechen, das sozusagen im Hauch verklingt. Und da scheint mir sozusagen die Einsicht zu sein, das ist genau das Bild des Allegorikers, wir können uns das, was da unmittelbar ist, und zwar im Vollzug unmittelbar, nur anschauen an seinen Produkten, und dann ist sozusagen die Schrift, die Verschriftlichung, eine Form der Reproduktion des Gesprochenen. Und wir müssen aber zugleich verstehen, dass das, worum es uns da ging, nämlich der Vollzug des Sprechens, nicht aufgeht, sozusagen in dem geschriebenen Satz. Und es ist natürlich, auch das weiß ich, im Trauerspielbuch so, dass die Schrift da selber sozusagen als Containermetapher fungiert. Also, dass mit Schrift ja nicht nur sozusagen einfach nur die Verschriftlichung von Gesprochenem gemeint ist, sondern dass es genauso um Typografie geht, ums Schriftbild und sozusagen die Typografie selber zu einem Gehalt der Schriftform wird. Ich würde aber vermuten, das ist eine steile These, ich würde vermuten, dass man das nichtsdestotrotz sozusagen als eine abgeleitete Form systematisch entwickeln kann. Bettine Menke, finde ich, hat das in ihrer Arbeit über die Sprachfiguren sehr nah an der Benjaminschen Terminologie und insofern sozusagen unter permanentem Mythosverdacht systematisch überzeugend gemacht.
Okay, dann hätten wir noch den jungen Herrn dort.
Das wäre aber dann der letzte.
Ja, absolut, natürlich.
Wird langsam kritisch.
Ist ja geschlossen, natürlich.
Ja, also ich hätte auch gar keine Frage jetzt, sondern eigentlich nur noch einen Anschluss. Und zwar finde ich auf jeden Fall sehr gut, dort eigentlich an eine Breche zu schlagen in dieses verbaute Feld der Sprachtheorie oder ja, Sprachphilosophie. Das ist eigentlich schwierig zu sagen, also weil das ja natürlich von, wie du schon skizziert hast, bürgerlicher Seite nur verkürzt oder eigentlich dann bis zu Heidegger irrationalistischer Weise gewendet wird, Sprache des Haus des Seins und so, solchen Sachen. Und aber wenn man nochmal zurückkommt zu dem, was du gesagt hast mit dem Modell der Arbeit, auch konstruktiv für das Sprechen, dann finde ich es auf jeden Fall auch wichtig zu untersuchen, wie denn sozusagen, weil bei Engels heißt es ja, die Sprache ist dadurch entstanden, dass die sich etwas mitzuteilen hatten, also dass sozusagen dieses Miteinanderarbeiten auch zu Miteinander sprechen führt. Da wäre auch eigentlich die Frage zu stellen, weil Lukács hat ja sozusagen in der Ontologie des gesellschaftlichen Seins gerade nämlich die Bedeutung der zweiten teleologischen Setzung gekennzeichnet und aufgeführt, wie sozusagen immer das Vergesellschaftetwerden der Gesellschaft, wie das immer mehr dazu führt, dass die Sprache, also dass da sich eigene Typologien herausbilden, dass sozusagen also dass überhaupt dieses Verallgemeinern, ja, was ja eigentlich jeder Vergegenständlichung schon stattfindet, ja, dass sozusagen ein Sein für andere in der Formtätigkeit passiert und dass aber das Sprechen halt eben jetzt für die Formtätigkeit der verdinglichen Arbeit, dass die da halt immer wichtiger wird oder auch halt eben in sich entfremdender Weise sozusagen auf das sprechende Subjekt wieder zurück auswirkt. Also dann wäre halt eben noch dieses, was du auch gesagt hast in deinem Vortrag, wie eigentlich, dass man es stark machen muss, wie dass die Sprache einmal auch eine desanthropomorphisierende Wirkung hat, nämlich in der Form des Begriffs, ja. Und das ist ja konkret beim Koran so, dass eben die Ausstrahlung davon ausgeht, ja, da spricht ja Gott unmittelbar zu mir selbst, ja. Also sozusagen diese Vermittlung, was sozusagen noch im Christentum über das Individuum oder Jesus stattfindet, ja, wird dort ausgeschaltet und die unmittelbare Seinserfahrung oder transzendentale Erfahrung wird sozusagen dort transportiert in der
Sprache. Könntest du ganz kurz mal...
Ja, in der Sprache selbst.
Ja. Nee, nur, dass ich die drei Aspekte zusammenkriege. Also erstens sozusagen dieses Heidegger-Bashing, ja, das macht immer einen ganz guten Sinn. Ich würde es aber nicht zu weit treiben, weil man in einer bestimmten Weise ja wirklich sagen kann, dass sondern im Prinzip im ganzen Werk von Heidegger, man durchaus Momente genau der Problematisierung findet, der Problematisierung der Sprache und des Sprechens, wie man sie bei Benjamin auch findet. Mit sehr anderen Konsequenzen, zugegeben, aber sozusagen, man könnte sagen, sie sind beide demselben Problem auf der Spur. Das ist eine Überlegung, die zum Beispiel Martin Seel kürzlich dargestellt hat. Das Zweite, das mit dem Lukács, beziehungsweise der Menschwerdung des Affen, ne, der Engels, auf den du verwiesen hast, das wäre gerade eine Konzeption, von der ich meinen würde, dass sie nicht mit dem zusammengeht, was man an Benjamin und Adorno anschließen würde. Also eine solche konstitutionstheoretische Fassung der Arbeit als sozusagen Tätigkeit des sich selbst hervorbringenden Gattungssubjekts Mensch. Das scheint mir eine geschichtsphilosophische oder eine anthropologische oder je nachdem, wie man es deutet, beides Variante zu sein, die, glaube ich, in letzter Instanz zu erheblichen Geltungsproblemen führt. Mir scheint das sozusagen mit dem, was gestern der Klaus ja schon vorgestellt hat, dass man damit sehr viel weiterkommt, dass Marx ein rekonstruktionstheoretisches Programm fährt, dass es ihm also um eine Rekonstruktion der Reproduktionsformen menschlicher Gemeinwesen geht und dass diese Rekonstruktion, die begriffliche Rekonstruktion, trivialerweise ansetzt bei der Analyse der je avanciertesten Form der Reproduktion und nur ausgehend auf diese Form sich Vorformen eben als Vorformen der jetzigen Form verstehen lassen. Das scheint mir ganz immanentistisch gedacht zu sein. Denn andernfalls hätten wir wieder das Ding, und da würde Adorno warnen, dass sich aus einer solchen Konstitutionserzählung, ne, also irgendwie die Menschwerdung des Affen durch die Arbeit, sich daraus natürlich unmittelbar gehaltvolle, also materiale, normative Inhalte ableiten ließen. Und dann hätten wir wieder genau die Konzeption einer Philosophie, die sozusagen individuelles Handeln vorprägt oder irgendwie eine Art von Moral vorgibt. Das scheint mir einfach eine schwierige Vorstellung zu sein. Ich glaube, da müssten wir an dem Arbeitsbegriff näher arbeiten. Jetzt habe ich den dritten Aspekt glatt vergessen. Genau. Auch da wollte ich dir widersprechen. Also mir scheint es so zu sein, dass natürlich, ne, die anthropomorphisierende Funktion des Sprechens, das lässt sich konstatieren deswegen, weil wenn wir den Begriff Sprache verwenden, wir uns trivialerweise unser menschliches Sprechen vorstellen. Und wenn man sagen will, es ist anthropomorphisierend, wenn wir metaphorisch zum Beispiel von der Sprache der Dinge, der Sprache eines Bildes reden, dass wir natürlich diese metaphorische Sprache nach dem Bild unserer Sprache denken, dann kann man das meinetwegen Anthropomorphisierung nennen. Es scheint mir aber kein Problem zu sein. Es scheint mir in einem wohlbestimmten Sinn möglich zu sein, zu sagen, natürlich ist die Rede von Sprache, der Begriff der Sprache, der Begriff unserer menschlichen Sprache. Ein anderer Begriff scheint mir nicht vorstellbar, nicht denkbar zu sein. Dass der Begriff sozusagen eine verdinglichende Tendenz hat, das war ja sozusagen genau der Punkt, wo ich den Eindruck habe, dass man den Adorno entweder so oder so lesen kann. Mir scheint es da spannender zu sein, Adorno so zu lesen, dass er an der Form prädikativer Sätze, also sagen mit dem phrygischen Begriff, darauf hinweist, dass dieser Beschreibung eine bestimmte Nivellierung innewohnt. Wir nivellieren nämlich genau mit einer solchen Beschreibung den Umstand, dass wir da wirklich sprechen. Wenn das aber so, wenn aber gilt, dass wir über die Form des Vollzuges nur sozusagen anhand ihrer Produkte reden können, dann ist die Nivellierung eine, die auf der einen Seite eine Nivellierung ist, die auf der anderen Seite aber unhintergehbar ist, die ist unvermeidlich. Mir scheint es so, dass die Unterscheidung zwischen dem verdinglichenden und dem nicht verdinglichenden oder mimetischen Sprechen, dass die sozusagen eine ganz, ich würde sagen, fatale Kunstideologie führt, wenn man sie so versteht, als hätten wir da sozusagen zwei Formen des Sprechens. Nämlich eine Form des Sprechens, das ist die Art und Weise, wie wir üblicherweise sprechen, ne, unsere Sprache, so wie wir es gerade tun. Und dann gibt es das mimetische Sprechen, das ist aber das Sprechen, das dadurch ausgezeichnet ist, dass wir über es nicht denkend Auskunft geben können. Und wenn das die These wäre, dann wäre es eine These, bei der ich sozusagen, also selbst wenn Adorno sie wirklich meinen würde, erstmal zurücktreten würde, weil ich solche Behauptungen hochproblematisch finde. Vielleicht bin ich, was das angeht, echt, wie sagt man, phallogozentrist. Das scheint mir aber sozusagen methodisch erstmal unvermeidlich zu sein, wenn man nicht gleich anfangen möchte, sozusagen zu behaupten, es gäbe da etwas, worüber sich aber nicht Auskunft geben lässt.
Gut, ich würde jetzt vorschlagen, das ins Private diffundieren zu lassen und ja, aber erstmal natürlich der Applaus vielleicht für die Diskussion. Und eine entscheidende Ansage ist noch zu tätigen, und zwar die Podiumsdiskussion, das große Finale startet zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Also es verschiebt sich etwas.